NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages an Tag 1 nach der Wahl mit Udo Schmidt. Die SPD am historischen Tiefpunkt angelangt, die CDU mit großen Verlusten, die AfD zweistellig im Parlament. Diese Bundestagswahl hat die Republik verändert. Die Bundeskanzlerin wird wohl weiterhin Angela Merkel heißen, aber eine Jamaika-Koalition mit der FDP und den Grünen zu schmieden, das wird nicht einfach angesichts einer CSU vor allem, die sofort in den Bayern-Wahlkampf durchstartet und von den Positionen der Grünen Lichtjahre entfernt ist. Und dann ist da ja noch Frauke Petry, die heute früh Partei und Wähler überraschte.
Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem in meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde.
Die AfD hat noch gar nicht im Bundestag Platz genommen, schon beginnt sie sich zu zerlegen. Frauke Petry verlässt samt Mandat die Fraktion und mit ihr wohl noch einige AfDler. Wir werden uns in diesem Echo des Tages mit allen Fragen befassen, die sich jetzt nach dem Wahlsonntag stellen. Wir schauen auch nach Brüssel, dort wird wieder über den Brexit verhandelt und wir berichten über die Air Berlin Verkaufsgespräche. Sitzungsmarathon heute in Berlin. Vorstände und Präsidien aller Parteien tagten, historische Verluste müssen erklärt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt auf eine Jamaika-Koalition. Sie muss das, nachdem sich die SPD in die Opposition verabschiedet hat. Derzeit jedenfalls. Aber eine Jamaika-Koalition im Bund, in Kiel funktioniert sie ja bisher gut, im Bund wird sie nicht einfach. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Darüber gab es auch große Einigkeit. Wir sind mit Abstand die stärkste Fraktion.
Am Tag nach der schmerzhaften Wahlniederlage gab sich Bundeskanzlerin Angela Merkel betont gelassen. Sie werde zeitnah mit CSU-Chef Horst Seehofer über das weitere Vorgehen beraten. Und sie wolle auch das Gespräch sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen suchen, sagte die Kanzlerin und ergänzte etwas überraschend.
Aber ich füge hinzu, auch mit der SPD. Denn es ist ja, glaube ich, wichtig, dass Deutschland eine stabile, eine gute Regierung bekommt. Ich habe die Worte der SPD vernommen. Trotzdem sollte man im Gesprächskontakt bleiben.
Im CDU-Präsidium sei über die politische Lage gesprochen worden, ohne dass man sich die Situation schön geredet hätte. Auf Fragen zum Kurs der CSU und ihres Vorsitzenden Seehofer, der die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU am Vormittag in Frage gestellt hatte, sagte die Kanzlerin:
Ich werde natürlich mit der CSU das Gespräch suchen und dann bin ich nach wie vor optimistisch, dass wir Lösungen finden. Wir werden gemeinsam agieren, das ist gar keine Frage.
Merkel teilte mit, dass sie Volker Kauder erneut zum Fraktionschef vorgeschlagen habe. Er soll morgen von der Fraktion gewählt werden. Die Kanzlerin räumte ein, dass 1 Million Unionswähler zur AfD gegangen seien. Die wolle sie durch gute Politik und durch das Lösen von Problemen zurückgewinnen. Die CDU-Vorsitzende übernahm auch Verantwortung für die politische Polarisierung in Deutschland. Diese Entwicklung sei mit ihr verbunden, sagte Merkel mit Blick auf ihre umstrittene Flüchtlingspolitik vor 2 Jahren.
Das ist eine Polarisierung und das ist auch mit mir verbunden als Person, zwar ganz offensichtlich. Und trotzdem, das habe ich ja vielfach jetzt auch in den letzten Wahlkampfwochen gesagt, halte ich die Grundentscheidungen, die getroffen wurden und für die ich natürlich in ganz besonderer Weise verantwortlich bin, auch wenn ich sie nicht ganz alleine getroffen habe, aber ich bin als Bundeskanzlerin verantwortlich, die halte ich für richtig.
Auch die Vorsitzenden der beiden möglichen Koalitionspartner der Union, der FDP und der Grünen, äußerten sich heute vor der Presse. FDP-Chef Christian Lindner betonte, mit der Rückkehr der Liberalen in den Bundestag sei wieder der Platz in der Mitte des Parlaments besetzt. Die FDP wolle politisch eine Trendwende, betonte Lindner.
Wir wollen dafür sorgen, dass wieder eine andere Politik in Deutschland gemacht wird oder aus der Oppositionsrolle heraus die notwendigen politischen Positionen und Argumente in die Debatte wieder einbringen.
Die FDP werde sich in keine Regierung zwingen lassen, sagte der Parteichef mit Blick auf die deutsche Klimapolitik, die er verändern will. Auch die Grünen machten deutlich, dass sie nur dann in eine Regierung eintreten werden, wenn sie den Auftrag ihrer Wähler zumindest teilweise umsetzen können. Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt sagte:
Wir sind in schwierigen Verhandlungen. Und es ist kompliziert und es bleibt kompliziert. Und es ist unabhängig davon, ob die SPD da noch bereitsteht oder ob sie nicht bereitsteht, schwierig.
Vor allem in der Klimapolitik gibt es zwischen Grünen und der FDP große Meinungsunterschiede. Der andere Spitzenkandidat, Cem Özdemir, äußerte sich erfreut über die Stimmengewinne seiner Partei, zeigte sich aber zugleich besorgt über das politische Klima in Deutschland nach dem Einzug der AfD in den Bundestag.
Thorsten Huhn aus Berlin. In München kam heute die CSU-Führung zusammen. Für Horst Seehofer geht es ab jetzt um die Bayernwahl im kommenden Jahr. Seehofers Devise, möglichst viel Abstand zwischen sich und die CDU zu bringen. Die Distanz zur FDP und vor allem zu den Grünen, mit denen eine Jamaika-Koalition gebildet werden könnte, diese Distanz wird dadurch fast unüberbrückbar. Aus München, Arne Wilsdorf.
Stundenlang dauerten die Beratungen im CSU-Parteivorstand. Mehrmals wurde die Pressekonferenz verschoben. Dann zeigte sich CSU-Chef Horst Seehofer nach der 38,8%-Klatsche in Bayern nachdenklich und zerknirscht. Man sei der einhelligen Meinung,
dass dies eine herbe Enttäuschung ist und dass ein Weiter-so nicht möglich ist. Im Gegenteil, wir sagen den Wählerinnen und Wählern, wir haben verstanden.
An Rücktritt habe er aber nie gedacht, so Seehofer. Seine Ablösung hat heute auch niemand offen gefordert. Parteivize Barbara Stamm warnte vor jeder Art von Personaldiskussion.
Ich gehe davon aus, dass die Reihen nicht nur heute geschlossen sind. Und wer was anderes will, soll es bitte auch sagen. Dringend würde ich uns davor warnen, jetzt über personelle Neuanfänge oder Veränderungen oder sonst was zu denken.
Nachfolgeaspirant Markus Söder kam auch nicht aus der Deckung, machte aber deutlich, er will die fast 13% AfD-Wähler unbedingt zurück in die CSU holen.
Wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich die AfD tatsächlich zur Linkspartei der Union, was den Verlust der dauerhaften strukturellen Mehrheitsfähigkeit bedeutet.
Dass die CSU jetzt die kleinste Partei im Bundestag sei, empfindet Söder als besonders bitter. Jetzt müsse gründlich diskutiert und in die Partei hineingehört werden. Seehofer will nach dieser Wählerwatschen die CSU wieder zurück ins Spiel bringen, und zwar mit einem klaren Kurs Mitte-Rechts. Zunächst sandte er am Vormittag deshalb ein Signal Richtung Angela Merkel. Seehofer stellte die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zur Abstimmung. Sie wurde dann auch einstimmig bestätigt.
Es ist von mir nicht in Frage gestellt worden, ob wir das tun sollen, sondern ich habe Wert darauf gelegt, dass wir angesichts der besonderen politischen Umstände dies auch mit Billigung des CSU-Parteivorstandes tun.
Vor möglichen Sondierungsgesprächen Richtung Jamaika will Horst Seehofer zunächst mit der Schwesterpartei CDU hart über alle Themen verhandeln und Einigkeit über den Kurs herstellen. Denn, so CSU-Vorständler Günter Beckstein,
bei all den Themen, die die CSU im Mittelpunkt stellt, sind Grüne und CSU wie Feuer und Wasser. Sachlich sind wir Welten entfernt.
Und natürlich will die CSU weiter an der Flüchtlingsobergrenze festhalten. Denn so junge Unionschef Hans Reichert und Europapolitiker Manfred Weber.
Wenn wir sagen, wir wollen die Obergrenze, dann muss sie auch so heißen. Und mit was anderem brauchen wir da, glaube ich, nicht nach Bayern zurückkommen.
Arne Wilsdorf aus München. Die Republik hat sich durch diese Wahl verändert, vor allem durch den Einzug der AfD in den Bundestag. Wie sich jetzt zeigt, wird es einen gemeinsamen Einzug der gesamten AfD-Fraktion in das Parlament nicht geben. Frauke Petri hat angekündigt, die Fraktion zu verlassen und ihr Mandat mitzunehmen. Sie wird nicht alleine bleiben. Die AfD ist bereits vor dem ersten Sitzungstag gespalten. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Der Tag 1 nach der Bundestagswahl begann bei der AfD zunächst harmonisch. Frauke Petri posierte lächelnd für Fotos, gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen und den beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland. Kurz nach Beginn des gemeinsamen Auftritts vor der Hauptstadtpresse sorgte Petri dann aber für die Überraschung. Sie wolle Realpolitik machen mit dem Ziel einer Regierungsübernahme 2021, so die AfD-Chefin. Eine anarchische Partei könne dagegen nur in der Opposition erfolgreich sein.
Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde.
Petri, die in Sachsen ein Direktmandat für den Bundestag gewonnen hatte, stand auf und verließ den Saal, begleitet von den ungläubigen Blicken ihrer Parteikollegen.
Oh. Nach der gerade geplatzten Bombe, von der ich auch keine Kenntnis hatte, kann ich eigentlich jetzt nichts Substanzielles mehr beitragen,
sagte ein verdutzter Jörg Meuthen, um später hinzuzufügen, Reisende solle man nicht aufhalten. Das Verhältnis der beiden AfD-Vorsitzenden gilt seit längerem als zerrüttet. Die beiden Spitzenkandidaten äußerten sich ebenfalls nur knapp zu Petris Alleingang.
Natürlich bedauere ich, wenn Talente eine derartige Entscheidung treffen,
sagte Alice Weidel. Im Zuge des Wahlkampfes hätten sich die Wege aber getrennt.
Ich hätte mir gewünscht, dass Frau Petri wenigstens mit mir oder mit Herrn Gauland ein persönliches Gespräch sucht. Das hat seit Monaten nicht stattgefunden.
Und Alexander Gauland, Petris wohl mächtigster Gegenspieler in der AfD, ergänzte nicht ohne Suffisanz:
Unsere Partei ist ein gieriger Haufen. Und jetzt ist halt jemand obergärig geworden. Das passiert.
Gauland will die AfD-Bundestagsfraktion gemeinsam mit Alice Weidel führen. Eine größere Abspaltung befürchtet Gauland nicht.
Frau Petri ist alleine gegangen. Ich sehe nicht, dass Abgeordnete ihr folgen werden.
Petri hielt sich dazu heute bedeckt. Auch zu einem möglichen Austritt aus der Partei wollte sich die 42-Jährige nicht äußern. Erste Forderungen aus der Partei, sie solle die AfD verlassen, gibt es bereits.
Ich hoffe, dass beim Wähler ankommt, dass ich für einen konservativen Neuanfang stehe, in vernünftigem Ton. Der kann hart, auch durchaus eine Auseinandersetzung sein, aber eben so, dass der Wähler auch sieht, dass wir ein positives Angebot haben und nicht nur überall dagegen sind.
Petri war bereits auf dem Parteitag in Köln mit ihrem Versuch gescheitert, die AfD auf einen realpolitischen Kurs mit Ziel Regierungsbeteiligung festzulegen. Die Delegierten wollten den Antrag ihrer Vorsitzenden nicht einmal diskutieren. Eine schwere Schlappe für Petri. Die AfD-Fraktion trifft sich morgen zu ihrer konstituierenden Sitzung ohne Petri. Parteichef Jörg Meuthen kündigte eine sehr harte, aber konstruktive Oppositionsarbeit an.
Wollen wir da jetzt Krawall machen oder Ähnliches? Überhaupt nicht in unserem Sinne.
Das mache die AfD in den Landtagen ja schließlich auch nicht, so Meuthen.
Dagmar Pepping aus Berlin. Der Absturz der SPD auf einen historischen Tiefstand war gestern Abend keine Überraschung mehr. Aber auch die Bestätigung dessen, was alle schon ahnten, war ein harter Moment für die Sozialdemokratie. Überraschend gut dann allerdings die Stimmung auf der Wahlparty im Willy-Brandt-Haus, als Martin Schulz gestern kurz nach 18 Uhr verkündete, dass die Große Koalition beendet sei und die SPD sich in der Opposition regenerieren wolle. Opposition ist Mist, diese alte Müntefering-Weisheit gilt offenbar nicht mehr. Aus Berlin, Jörg Seißelberg.
Für die Fraktion der SPD sind die Weichen gestellt, zumindest wenn es nach Martin Schulz geht. Der Parteichef hat heute Präsidium und Vorstand Andrea Nahles als neue Vorsitzende der Bundestagsfraktion vorgeschlagen.
Andrea Nahles ist eine erfahrene Politikerin. Als junge Frau ist sie, glaube ich, auch eine Repräsentantin einer Generationsentwicklung, die wir in dieser Partei brauchen und die wir auch einleiten.
In der Parteiführung hat Schulz für diese wichtige Personalie heute grünes Licht bekommen. Unter den Abgeordneten aber deutet sich Gegenwind an. Die neue Fraktion brauche jetzt Zeit, die personellen Fragen in Ruhe zu diskutieren, sagt Johannes Kahrs, der Chef des in der SPD mächtigen konservativen Seeheimer Kreises. Vorschnelle Festlegungen über die Fraktionsführung, so Kahrs zur Rheinischen Post, helfen nicht weiter, daher lehnten die Seeheimer derartige Schritte ab. Auch Achim Post, Vormann der nordrhein-westfälischen Abgeordneten, sagt Nein zu Vorentscheidungen, bevor sich die Fraktion das erste Mal getroffen und über das Wahlergebnis diskutiert habe. Schulz kennt diese kritischen Signale, gibt sich aber gelassen.
Die SPD ist eine demokratische Partei, dass Vorschläge, die der Parteivorsitzende unterbreitet, nicht immer und ständig auf sofortigen Jubel stoßen, ist auch ein normaler Vorgang.
Schulz zeigt sich überzeugt, dass er die Fraktion von seiner Linie überzeugen kann. Es sei seine Verpflichtung als Parteichef in der jetzigen Situation, die Richtung vorzugeben.
Ich habe als Vorsitzender der SPD die Aufgabe, diese Partei in dieser schwierigen Lage zusammenzuhalten. Und die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag ist ein Teil der Sozialdemokratischen Partei. Also werde ich auch alles dafür tun, dass die Fraktion zusammengehalten wird.
Tatsache ist, dass in der Fraktion bereits vor dem ersten offiziellen Treffen morgen Unruhe herrscht. Die Personalie Nahles wird die erste Machtprobe für den nach der Wahlniederlage angeschlagenen Parteichef. Die Fraktion, sagt Schulz, werde in der künftigen politischen Auseinandersetzung eine zentrale Rolle spielen.
Wir werden als starke parlamentarische Opposition dafür sorgen, dass die Bundesrepublik Deutschland die Konfrontation bekommt, die Angela Merkel ihr seit Jahren verweigert.
Schulz machte heute noch einmal deutlich, dass die SPD für eine Neuauflage der Großen Koalition nicht zur Verfügung steht. Auf die Ankündigung Angela Merkels, sie wolle auch mit dem SPD-Chef über eine mögliche Regierung sprechen, entgegnete Schulz.
Also wenn die mich anrufen will, soll sie mich anrufen. Aber ich glaube, nach dieser sogenannten Elefantenrunde gestern weiß sie, dass sie möglicherweise ihre Zeit besser nutzt und andere anruft.
Positive Signale zum neuen Kurs der Sozialdemokraten kommen von den Linken. Fraktionschefin Wagenknecht zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung der SPD, nicht erneut in eine große Koalition zu gehen, betont aber auch:
Aber das alleine reicht nicht, sondern es wäre natürlich schön, wenn wir mit der SPD irgendwann auch wieder eine sozialdemokratische Partei hätten, die sozialdemokratische Politik macht. Weil dann gäbe es ja auch möglicherweise die Chance auf andere Mehrheiten.
Gleichzeitig gibt Wagenknecht der SPD erneut die Mitschuld am Aufstieg der AfD. Die bisherigen Parteien der Großen Koalition hätten durch ihre unsoziale Politik die AfD groß gemacht. Personell deuten sich bei den Linken keine Veränderungen an. Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch sollen die Fraktion weiterführen.
Jörg Seiselberg aus Berlin. Durch die Absage der SPD bleibt als Möglichkeit nur noch Jamaika, also ein Regierungsbündnis aus CDU, CSU, FDP und Grünen. Die Gespräche darüber sollen jetzt beginnen, einfach werden sie nicht. Die Schnittmengen etwa zwischen der CSU und den Grünen, wenn es um Flüchtlingspolitik geht beispielsweise, sind eher homöopathisch zu nennen. Wie also könnte Jamaika funktionieren? Adrian Feuerbacher kommentiert.
Verglichen mit den Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen, waren die Gespräche nach den vergangenen Bundestagswahlen ein Spaziergang. Dieser Weg nach Jamaika wird so idyllisch wie ein Barfußmarsch auf Rasierklingen. Das hat weniger damit zu tun, dass dieses Land nicht bereit wäre für Jamaika, für ein Bündnis von Union, FDP und Grünen. Träume von Jamaika werden seit 12 Jahren geträumt, seit der Wahl 2005. Seitdem hat sich einiges getan. Inzwischen regiert in Baden-Württemberg ein grüner Ministerpräsident mit der CDU als Juniorpartner und sogar in Schleswig-Holstein ruckelt sich eine Jamaika-Koalition zurecht. Dennoch, für Jamaika im Bund könnten die Rahmenbedingungen kaum schlechter sein. Da ist eine weitwunde CSU, die in einem Jahr in Bayern Landtagswahlen zu bestehen hat und jetzt nach rechts abbiegen wird, um die AfD-Wähler einzufangen. Da sind selbstbewusste Grüne, die alles wollen, aber keine Rechtskurve. Und da ist schließlich die FDP, die ihre Lektion gelernt hat und allein mit der Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung nicht mehr zu ködern sein wird. Auch die Sachthemen Flüchtlingsobergrenze, Klimaschutz, Vermögenssteuer sprechen für Koalitionsverhandlungen in einer Art politischem Dschungelcamp mit einem ganzen Krötenmenü, das jeder Teilnehmer schlucken soll. An der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel wird es zuletzt scheitern. Sie hat in ihren 12 Regierungsjahren den Wechsel von der GroKo zu Schwarz-Gelb und wieder zurück zur GroKo gemeistert, ohne dass Parteiprogramme besonders gestört hätten. Mit dieser Flexibilität wird sie ihre CDU schon auf Jamaika-Kurs bringen. Ob sie die bayerische Schwester, die Grünen und die Liberalen unter einen Hut bringen kann, ist dagegen offen. Apropos CSU. Von Franz Josef Strauß stammt die Warnung, rechts von der CSU dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Jetzt gibt es sie. Die AfD ist mit 12,6% in den Bundestag eingezogen. Das ist mehr als Grüne oder Linke jemals bei einer Bundestagswahl hatten. Kein Zweifel, die AfD ist demokratisch legitimiert, auch wenn dieser Satz wehtun mag. Da wird sich mancher, der bislang die CSU Igitt fand und in Erinnerung an Strauß Gänsehaut bekam, lieber bundesweit antretende Christsoziale wünschen. Die AfD und ihre 12,6% sind vielleicht das Einzige, was CDU, CSU, FDP und Grüne über die Rasierklinge nach Jamaika treiben könnte. Und wenn die Füße noch so bluten, alles besser als eine Neuwahl, aus der eine noch stärkere AfD hervorginge.
Adrian Feuerbacher kommentierte. Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In Brüssel schaut man heute besorgt auf die Entwicklung nach der Bundestagswahl. Man brauche jetzt eine starke und zuverlässige Regierung in Berlin, so der Tenor. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Irgendwo zwischen Erstaunen und Entsetzen, so reagiert Europa auf das Ergebnis der Bundestagswahl. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn beklagte, 70 Jahre nach Kriegsende säßen wieder Neonazis im Bundestag. Es ist ein Schock, dass die AfD in den Bundestag einzieht, twitterte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Der französische Sozialdemokrat fügte aber hinzu, die deutsche Demokratie sei stark und nicht mit 1933 zu vergleichen. Das Erstarken der Rechten in Deutschland, wie zuvor auch in Frankreich und den Niederlanden, muss die anderen Parteien dazu bringen, sehr praktische Reformen in der EU zu verabschieden. Zum Beispiel was die Eurozone, was Migration, Verteidigung und Sicherheit betrifft, sagte Didier Reinders, der belgische Außenminister von den Liberalen.
La poussée des extrêmes en Allemagne, comme ça a été le cas en France, comme ça a été le cas aux Pays-Bas, devrait nous convaincre de passer à des réformes très pratiques en matière socio-économique dans la zone euro, en matière de migration, en matière de défense et de sécurité.
Der konservative Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker machte in einem Schreiben deutlich, dass Europa angesichts der großen Herausforderungen jetzt mehr denn je eine stabile Bundesregierung brauche. Angela Merkel ist zwar weiter die deutsche Dauerkanzlerin, aber nach den schweren Verlusten der Union ist sie politisch angeschlagen. In einer möglichen Jamaika-Koalition könnten die europapolitischen Linien mit den Liberalen und den Grünen künftig anders laufen als bislang mit den Sozialdemokraten in der Großen Koalition. Zum Beispiel, wenn die FDP bei der Ämtervergabe das Finanzministerium zugesprochen bekäme.
Aus Sicht der FDP gibt es einige große europäische Fragen, die jetzt zu lösen sind. Zum einen muss die Eurozone stabilisiert werden und zwar nachhaltig,
sagt der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, der vom Europaparlament in Brüssel in den Bundestag nach Berlin wechseln wird. Die Liberalen sind allerdings dagegen, dass die Eurozone einen eigenen Finanzminister bekommen soll, der über ein eigenes Budget verfügt. Doch genau das ist es, was der französische Präsident Emmanuel Macron bei der Reform der Eurozone durchsetzen will.
Karin Bentsch aus Brüssel. In Niedersachsen wurde die Bundestagswahl gestern mit besonders großem Interesse verfolgt. In Niedersachsen wird am 15. Oktober gewählt, in 3 Wochen also. Die SPD von Ministerpräsident Stefan Weil steht unter Druck. Rechnerisch wird eine große Koalition möglich sein, vielleicht auch Jamaika mit einer erstarkten CDU. Aus Hannover Helmut Eickhoff.
20,5% für die SPD im Bund, eine krachende Niederlage und das ausgerechnet 3 Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen. Trotzdem findet SPD-Generalsekretär Detlef Tanke noch etwas Positives daran.
Und es ist sicherlich nur ein kleiner Trost, dass wir im Vergleich der Bundesländer das beste SPD-Ergebnis eben in Niedersachsen erzielt haben.
CDU-Generalsekretär Ulf Thiele freut sich, dass seine Partei in Niedersachsen unter den Ländern das zweitbeste Ergebnis geholt hat. Und die CDU hält die SPD in Niedersachsen auf Abstand. Für Thiele schon jetzt richtungsweisend für die Landtagswahl.
Wir liegen also bei der Bundestagswahl in Niedersachsen 7,5% vor den Sozialdemokraten. Mit Blick auf das Ergebnis darf man sagen, dass das Rot-Grün meilenweit entfernt ist, davon eine Mehrheit in Niedersachsen in 3 Wochen erzielen zu können.
Stellt sich also die Frage, was ist möglich in Hannover? Eine Jamaika-Koalition für Anja Piel, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl, kaum vorstellbar.
Also ich kann beim besten Willen im Moment nicht viel inhalten. Schnittpunkte mit der CDU erkennen. Es geht da, glaube ich, auch ein bisschen um Stilfragen nach den letzten Wochen. Und ich glaube, mit der CDU, die in der Frage Inklusion und in solchen Phrasen sich selber eine Pause verordnen will, ist für uns wenig Gesprächsbasis vorhanden.
Auch CDU-Mann Thiele sieht kaum zu überwindende Unterschiede, spricht von einem Linksruck bei den Grünen. FDP-Generalsekretär Gero Hocker erkennt ebenfalls wenig Gemeinsames.
Wenn wir an Landwirtschaftspolitik denken, wenn wir an Bildungspolitik, an Fragen der Inklusion denken, wenn wir an Verkehrspolitik denken, sind da die Gräben sehr tief zwischen Grünen und Freien Demokraten.
An eine große Koalition mag SPD-Generalsekretär Tanke kaum denken. Eine große Mehrheit der Sozialdemokraten in Niedersachsen könne sich das nicht vorstellen. Auf ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis angesprochen, weicht Tanke aus.
Welche Regierungskoalition es dann nach dem 15. Oktober in Niedersachsen gehen wird, werden wir auf Basis von Gesprächen möglichst als stärkste Fraktion klären. Aber wir werden es nicht heute klären.
Die Linken würden sich auf jeden Fall mit Grünen und Sozialdemokraten an einen Tisch setzen, sagt Anja Stöck, Spitzenkandidatin der Linken bei der Landtagswahl.
Wir haben das für uns so beschrieben, dass wir als soziale Opposition einziehen wollen, aber wir sind für Gespräche offen mit der SPD und den Grünen. Und es geht aber nicht Richtung Regierungsbeteiligung oder so, sondern tatsächlich einfach erstmal um Gespräche.
Worin sich am Ende alle einig sind, niemand will Gespräche ausschließen, außer mit der AfD. Die kümmert das wiederum wenig. Der Landesvorsitzende Paul Hampel will mit seiner Partei im Bundestag aus der Opposition heraus Druck machen.
Im Landtag haben wir dasselbe vor. Und die rot-grüne Landesregierung hat sich ja nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich glaube, dass auch die Wähler Niedersachsen das erkennen werden.
Hampel hofft auch in Niedersachsen auf eine, Zitat, Quittung für die großen Parteien.
Helmut Eickhoff aus Hannover. In Brüssel wird heute über den Brexit, also den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, verhandelt. Es ist die 4. Runde und erreicht wurde bisher nicht viel. Theresa May, britische Premierministerin, hat inzwischen bereits eine Art Nachschlag verlangt, also 2 weitere Jahre unter EU-ähnlichen Bedingungen von 2019 an. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Sie ist bei den Brüsseler Brexit-Gesprächen persönlich zwar wie gewohnt nicht vor Ort, dennoch wird dies für die britische Premierministerin eine echte Schicksalswoche. Entscheidet sich doch in dieser vierten Verhandlungsrunde, ob Theresa May endlich glaubhaft von Fortschritten wird sprechen können. Fortschritte, die sie dann auf dem in wenigen Tagen beginnenden und für ihr politisches Überleben entscheidenden Tory-Parteitag als Erfolg verkaufen könnte. Wir legen konkrete Vorschläge auf den Tisch. Es gibt keine Ausreden, dem Fortschritt im Weg zu stehen, erklärte jetzt Mays Chefunterhändler David Davis zu Beginn der vierten Verhandlungsrunde in Brüssel. Bislang jedoch hatte sich in den drei Runden zuvor so gut wie nichts bewegt. Eine Blockade, die May mit ihrer Rede in Florenz vergangenen Freitag lösen wollte. Eine Rede, die EU-Chefverhandler Michel Barnier und die 27 EU-Staaten immerhin schon mal konstruktiv nennen. Da wir wenig Zeit haben und uns jeden Tag dem 29. März 2019 annähern, also jenem Tag, an dem das Vereinigte Königreich ein Drittstaat wird, zählt jetzt, dass die britische Regierung die Rede von Theresa May in klare Verhandlungspositionen übersetzt. Erklärte jetzt Michel Barnier. Heißt im Klartext, die Ansprache war aus EU-Sicht ein Fortschritt. Wichtiger aber als das Rednerpult ist der Verhandlungstisch.
Nous sommes donc dans un moment de clarté.
Jetzt ist der Moment der Klarheit, so Barnier. Ein Satz, den er so oder so ähnlich auch schon nach jeder einzelnen Verhandlungsrunde zuvor gesagt hatte. Klarheit vermisst die EU nach wie vor bei den drei ihrer Meinung nach in einem ersten Schritt zunächst zu verhandelnden Fragen. Bei den künftigen Rechten der in Großbritannien lebenden EU-Bürger, bei der Grenze zu Nordirland und natürlich bei der hochumstrittenen Austrittsrechnung. Die Briten hingegen wollen nach wie vor eher sofort mit Gesprächen über die zukünftigen Beziehungen beginnen. Doch etwas, gibt Barnier zu, sei nun anders als bei den Gesprächsrunden zuvor. Es gab etwas Neues, Starkes in der Rede von Theresa May, weil Großbritannien zum ersten Mal eine Übergangsphase erbeten hat. Rund zwei Jahre will Theresa May ihrem Land und der Wirtschaft einräumen, in dem diese noch Teil des Binnenmarktes bleiben würden. Sowohl Barnier als auch der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, hatten sich dafür durchaus offen gezeigt. Klar ist aber auch, stellte Barnier jetzt klar, dass sich die Briten für die Zeit dann weiter sämtlichen europäischen Regularien unterwerfen müssten. Ein Satz, den Vertreter eines harten Brexits auf der Insel nicht gerne hören. Ob Theresa Mays Rede, die sie vor einer weißen Wand in Florenz hielt, also wirklich ein Befreiungsschlag war oder nur eine Rede vor einer weißen Wand, ist weiterhin offen.
Kai Küstner aus Brüssel. Die insolvente Air Berlin wird ab November frisches Geld brauchen. Das gab der Vorstand heute in Berlin bekannt. Air Berlin verhandelt derzeit mit der Lufthansa sowie mit EasyJet über den Verkauf großer Teile des Unternehmens. Aus Berlin Johannes Frevel.
Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Der insolventen Air Berlin laufen die Mitarbeiter davon. 200 haben bereits ihre Sachen gepackt und sind zur Konkurrenz gewechselt. Zudem fordern die Leasinggeber schrittweise ihre Maschinen zurück. Die Folge: Air Berlin hat bereits begonnen, die Langstrecke einzustampfen. Mitte Oktober ist endgültig Schluss für die Langstreckensparte, betont Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann.
Wir haben bereits am vergangenen Wochenende die Langstrecke Ex-Berlin-Tegel einstellen müssen. Und wir werden die Langstrecke in Düsseldorf Mitte Oktober dann beenden. Das heißt nicht, dass die Kollegen, die dort fliegen, damit automatisch keine Arbeitsplätze mehr haben, sondern die meisten von denen im Cockpit und in der Kabine haben auch Lizenzen für die A320-Familie und sind dann Teil des Bewerbungspools, den wir auch mit allen anderen Air Berlinern haben.
Bewerbungspool bedeutet, die Bieter übernehmen nicht ganze Betriebsteile mitsamt der Mitarbeiter von Air Berlin. Vielmehr sollen sich die Mitarbeiter bei ihrem neuen Arbeitgeber bewerben, damit der keine teuren Ansprüche des alten Arbeitgebers bedienen muss. Bei den Air Berlinern, die sich am Rande der Aufsichtsratssitzung versammelt hatten, stößt das klar auf Ablehnung.
Nein, nein. Es ist keine Option. Nein.
Sie wollen ganz übernommen werden, ja?
Genau.
8.000 Jobs gibt es derzeit noch bei Air Berlin. Für fast 2.000 Mitarbeiter dürfte es schwierig werden. Es gibt keine Bieter für die Betriebsteile, bei denen sie beschäftigt sind. Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann zeigt sich dennoch zuversichtlich.
Wir sind in unseren Verhandlungen auf einem guten Weg, dass wir rund 80% der Air Berliner gute Chancen auf neue Arbeitsplätze in den Unternehmen der Bieter zu finden sind.
Bis zum 12. Oktober verhandelt Air Berlin exklusiv mit der Lufthansa und EasyJet über den Verkauf. Die beiden Airlines haben die besten Angebote abgegeben.
Johannes Frevel aus Berlin. Und das war das Echo des Tages mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.